Look at this.
That is amazing.
Thomas, wait for the steal.
The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.
Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen überfallenen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag und die kommt mal wieder, ihr seht es im Hintergrund, aus den USA, aus Miami. Der Florida-Trip von Gut Next ist ja noch im vollen Gange. Heute Abend sehen wir die Warriors. Dann, genau, für die Warriors geht's nach Orlando. Da spielen die dann Back-to-Back und wir gucken Back-to-Back. Aber jetzt wird erstmal Podcast aufgenommen und der wird präsentiert natürlich von Manscaped.com. Ich sag's direkt, Manscaped wird verlängert bis in den Juni hinein oder bis Ende Juni sogar. Also die gesamte NBA-Saison mal wieder mit Manscaped. Vielen, vielen Dank dafür, Freunde. Und danke auch an euch alle, dass ihr den Weedwacker, den Lawnmower, mittlerweile kann man sagen 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, weil die gab's ja, glaube ich, alle, oder 3.0, glaube ich, 4.0, 5.0, während dieser Sponsoring-Zeitraums, hier diese 2 Jahre. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, vielleicht bin ich spät dran, aber ich möchte auch noch mal schauen, was das eigentlich, was die Faszination ausmacht von Manscaped, ja, dann checkt doch aus. Gerne bei manscaped.com mit dem Code NEXT20 kriegt ihr 20% auf alles. Das heißt nicht nur auf die Rasierer, auch den Beard Hedger gibt's ja zum Beispiel, oder den Handyman, sondern auch auf alles andere, was ihr da bestellen könnt. Welche Cremes für unten rum, für oben rum. Checkt's out. Mittlerweile sind es so viele Produkte, ich kann die gar nicht alle aufzählen hier, egal wie lange ich und ungelenkt diese Reads mache. Aber kommen wir zu den News der Woche. Und man merkt's in der NBA, es geht jetzt langsam sicher Richtung Playoffs. Hier drüben bei ESPN zum Beispiel im Fernsehen geht's eigentlich jetzt vor allem um die Lakers, vor allem um die Warriors. Gut, jetzt kann man sagen, das ist das ganze Jahr so. Aber natürlich geht es jetzt um Play-In. Es geht auch ein bisschen natürlich auch schon um Playoffs. Welche Teams präsentieren sich gut? Welche präsentieren sich weniger gut? Zum Beispiel gestern die Celtics, dass sie die 30 Punkte Vorsprung gegen die Hawks hergeschenkt haben, war vielleicht eher nicht so gut. Gleichzeitig Playoff-Seedings und so ist alles so eng. Darüber wird hier drüben relativ wenig gesprochen. Es geht vor allem ums Play-In und darum, ob vielleicht die Warriors rausfallen noch, weil die Rockets gerade einen Lauf haben. Kommen wir nachher noch zu. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Domantas Sabonis. Er hat einen Rekord aufgestellt. Womit? Mit Double-Doubles. Er hat jetzt sein 54. Double-Double in Folge gefeiert. Das ist der Rekord. Das ist der höchste Wert seit Kevin Love 2010, 2011 53 Double-Doubles aufgelegt hat. Und das ist ein NBA-Rekord. Aber jetzt kommen wir zu der ganzen Sache, die mich so ein bisschen triggert. Es ist der NBA-Rekord seit dem Merger 1976. Also seitdem die ABA, diese ja, Disco, Funk, ja, Rebellenliga, die es da in den 70ern gab, seit die von der NBA, sagen wir mal, wie es war, geschluckt wurde und nicht unbedingt, es war kein Merger von Gleichen, also es war ja kein Zusammengehen, sondern man hat das einfach geschluckt, die andere Liga. Und seit 76 war das der höchste Wert. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt fragt man sich natürlich, warum macht man Unterschied zwischen vor diesem Merger, nach diesem Merger? Ich meine, die Liga hat ja auch nicht die Top 76 Spieler gekürt nach dem Zusammenschluss mit der ABA. Und der Zusammenschluss war jetzt ja auch nicht unbedingt so eine großartige historische Wasserscheide. Nun, wahrscheinlich, dass man überhaupt irgendwelche Rekorde hat, die aufgestellt werden können. Denn wenn man schauen würde, was für Rekorde es eigentlich davor gab, naja, dann kommt man zu einem relativ schnellen Schluss, dass diese 54 nicht wirklich krass bemerkenswert sind. Denn der Rekord von Double-Doubles, der liegt bei 81 Spielen in einer Saison in Folge. Wer hat den aufgestellt? Wenn ihr Hörer von Hall of Game seid, dann könnt ihr euch das denken. Natürlich, Will Chamberlain. Der hat sogar 6-mal mehr oder höhere Streaks gehabt als diese 54. Ist aber auch nicht der Einzige, der das schlägt. Walt Bellamy, Elgin Baylor haben auch mehr als 54 Spiele am Stück Double-Doubles geliefert. Und Elvin Hayes ist das sogar auch 2-mal gelungen. Von daher, damals bei Kevin Love haben wir das schon diskutiert, dass es eigentlich blödsinnig ist, sowas aufzustellen. Jetzt ist es genauso blödsinnig. Aber herzlichen Glückwunsch, Domantas Sabonis, der dieses Jahr wirklich sehr underrated da eine geile Saison spielt. Eine geile Saison hat auch Alperen Şengün gespielt. Dann kam diese, wir dachten erst Horrorverletzung, dieser Horrorvorfall, der dann nicht ganz so Horror war. Man dachte eigentlich, Gott, in dem Knie und im Knöchel wahrscheinlich alles kaputt. War es aber gar nicht. Und jetzt hat Brian Windhorst in seinem Podcast etwas in Aussicht gestellt, was wir, glaube ich, alle nicht möglich gehalten haben, nämlich, dass eventuell Alperen Şengün noch während der regulären Saison 23/24 zu den Rockets zurückkehren könnte. Das ist einigermaßen bemerkenswert, aber ich habe es gerade ganz ja schon erwähnt, bei den Rockets läuft es momentan sehr, sehr gut. Sie gewinnen, sind jetzt sieggleich mit den Warriors und kann natürlich gut sein, dass jetzt die Rockets denken, Alter, Play-in wäre vielleicht ganz schön, wenn wir dann auch Şengün dabei hätten. Von daher warten wir es mal ab. Wäre natürlich eine tolle Geschichte, eine krasse Geschichte. Mal abwarten, was da mit Şengün noch passiert. Auf Julius Randle, da warten die Fans der New York Knicks natürlich vor allem jetzt schon länger. Und ihr habt euch erinnert, da gab es diese Geschichte mit der Schulter. Und der, jetzt war zuletzt vernehmen, auch von Tom Thibodeau, der es ja auch offiziell gesagt hat, dass Randle schon trainiert, allerdings so 1 gegen 0, 1 gegen 1 mit kontrolliertem Kontakt. Das sagt mir, dass er dann solche Übungen macht, was man so kennt, so im Post, wo dann der Trainer so ein Polster hat, wo er dann so ein bisschen gegenbuffen kann, wo klar ist, woher der Kontakt kommt und wo man sich darauf einstellen kann, auch als Spieler. Aber es gibt noch keinen Termin für seine Rückkehr. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen heikel, weil wir haben heute den 26. März und die Saison geht nur bis Mitte April. Dann warten die Playoffs schon. Und auch wenn Randle jetzt kein 7-Footer ist, der vielleicht auch jetzt ein bisschen schwerer geworden ist in der Zeit und erstmal wieder reinkommen muss. Trotzdem, also jetzt viel Zeit, sich irgendwie noch mit den neuen Kollegen, die er ja auch hat, Bogdanović, Burks zum Beispiel, aber auch Onanobi, der natürlich auch gerade noch fehlt wegen seiner Ellenbogengeschichte, die sich verschlimmert hatte. Ob die da jetzt das schaffen, überhaupt sich noch vor den Playoffs halbwegs aneinander zu gewöhnen, basketballerisch, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Fakt ist natürlich, Randle würde das Team verstärken. Aber ob die Knicks dann eine Einheit sein können, wenn die Playoffs beginnen, wenn alle zurückkommen, falls überhaupt alle zurückkommen, das ist eine große Frage. Aber nochmal zurück nach Houston. Ich habe eben davon gesprochen, dass momentan alles sehr, sehr gut läuft. Aber haben die Rockets vielleicht um ein Haar einen fatalen Fehler zur Trade-Deadline gemacht? Shams Charania, kennt ihr, Insider, einer der eben zusammen mit Vogue eben die Trades und die Draft-Entscheidung immer als erster hat und immer rausballert. Der hat zuletzt bei FanDuel, ist das ja glaube ich, oder bei The Athletic, die haben zusammen so ein Joint Venture, hat eine Sache rausgehauen, die einigermaßen merkenswert ist. Und zwar, laut Shams haben die Houston Rockets zur Trade-Deadline die Brooklyn Nets kontaktiert mit einem Trade-Angebot. Und das Trade-Angebot war wie folgt. Wir hätten gerne als Houston Rockets von euch, den Nets, Mikal Bridges, dafür kriegt ihr Jalen Green und mehrere Erstrunden-Picks. Heute wissen wir, dieser Deal kam nicht zustande, aber wir fragen uns natürlich, warum? Und Shams erklärt's. Die Nets hatten kein Interesse. Also Houston hätte das durchaus gemacht. Also das ist ja oft dann so ein erstes Angebot, so eine Basis, und dann geht man ein bisschen ins Detail und schaut, kommen da sich noch Protections auf die Picks, müssen noch ein, zwei Spieler dazu. Aber soweit wollte Brooklyn gar nicht gehen, sondern Sean Marks hat gesagt, nö, also das ist ja wohl, also das, da müssen wir gar nicht überreden, das ist für uns uninteressant. Naja, Brooklyn könnte natürlich diese Entscheidung noch nachtrauern, vielleicht tun sie es auch schon, denn Green scheint jetzt in den letzten Saisonwochen einen echten Entwicklungssprung hingelegt zu haben. Ich habe ja gerade davon schon gesprochen, wie es bei den Rockets halt läuft. Und im gesamten März legt Green momentan 27,8 Punkte auf, 5,8 Rebounds, 3,4 Assists und schießt 40,9% von der Dreierlinie und wirkt. Ich habe auch an anderer Stelle schon gesprochen darüber. Ich glaube, Freitag war es im Fragen-Podcast. Einfach ein viel reiferer und wie ein viel, viel soliderer Basketballer. Von daher kann gut sein, dass wir vielleicht in ein paar Monaten schon auf diese Geschichte zurückblicken und sagen, da haben die Nets echt einen riesigen Fehler gemacht, denn sie hätten einen aufstrebenden jungen Guard bekommen können, Picks bekommen können und dann einen Neuaufbau starten, der jetzt irgendwie ohne die eigenen Picks mit einem Mikal Bridges, der mehr Zuarbeiter zu sein scheint als Franchise-Player, das scheint jetzt alles ja nicht so wirklich in Gang zu kommen, was den Rebuild angeht. Aber kommen wir doch nochmal zum eingangs erwähnten Play-in-Turnier, vor allem in der Western Conference. Es ist wahnsinnig knapp und was wir vor zwei, drei Wochen gar nicht geglaubt hätten, ist jetzt wirklich Realität. Die Houston Rockets haben 9 Spiele in Folge gewonnen. Sie stehen genau wie Golden State bei 36 Siegen. Gut, jetzt haben die Warriors ein Spiel weniger, Das ist dann heute Abend quasi gegen Miami. Das wird aber auch schwer genug. Aber die Warriors haben auch nur 4 ihrer letzten 10 Spiele gewonnen. Also ist die Gefahr real, dass Curry, Thompson und Green und Chris Paul natürlich auch das Play-In sogar verpassen könnten. Allerdings sprechen da, wenn man genau anguckt, 2 Sachen für die Warriors. Erstens, der Restspielplan, das kann man ja auf tankathon.com sich immer ganz schön angucken, ist relativ leicht für Golden State und relativ schwer für Houston. Das muss natürlich nichts heißen, ne? Gerade Saisonende, auch wenn es nicht so sein sollte, kann natürlich passieren, dass wenn du Teams erwischt, die, und das sind nicht viele in der NBA, aber ein paar gibt es natürlich schon, für die es irgendwie nicht mehr so wirklich viel geht vor den Playoffs, entweder weil sie eh schon in der Lottery sind oder weil ihr Setzplatz schon fest ist in den Playoffs, die dann vielleicht so ein bisschen, naja, mal die zweite 5 ranlassen. Heißt nicht, dass sie immer auch die Spiele verlieren, aber das kann natürlich so ein Remaining Strength of Schedule auch ein bisschen, ja, verwässern. Klar gibt es vielleicht auch Verletzungen, die noch ein bisschen auskuriert werden. Da müssen wir mal abwarten. Aber normal, wenn es normal läuft, hat Golden State einen leichteren Spielplan. Dann ist es so, dass sich Houston bei seiner neuen Spiele währenden Siegesserie ehrlich gesagt an den Habenichts in der Liga schadlos gehalten hat. Ne? Die Siege kamen gegen die Spurs, gegen die Wizards, gegen die Jazz und die Trailblazers. Ich glaube, es waren auch 2 Spiele gegen die Wizards dabei und 2 Spiele gegen die Spurs. Von daher, also die kann man ruhig mal schlagen. Heißt nicht, dass man die jedes Mal schlägt. Fragt mal die Phoenix Suns, die gerade gegen die Wemby-losen Spurs verloren haben. Aber ne, da will man vielleicht noch mal ein bisschen mehr sehen. Aber natürlich kann sich auch so eine Siegesserie sehr positiv auswirken. Selbstvertrauen der Mannschaft, du hast einen Lauf, da schlägst du vielleicht auch mal die eine oder andere Truppe, die du nicht schlagen solltest. Von daher, das wird wahnsinnig enges Rennen bleiben, denke ich. Und am 4.4. kommt es zum direkten Duell der Warriors und der Rockets in Houston. Gut möglich, dass das schon das Endspiel dann um diesen 10. Platz in der Western Conference ist. Abschließend noch die unschönste Nachricht der Woche, der Saison, glaube ich nicht. Dafür ist Jontay Porter nicht bekannt genug. Aber die Problematik, um die es gleich geht, die ist natürlich eine, die die NBA nicht gerne hat. Glaube ich, die keine Sportliga der Welt gerne bespricht. Und zwar geht es um Sportwetten. Und zwar die Liga untersucht Jontay Porter von den Toronto Raptors. Der Grund ist, er ist ja der Bruder von Michael Porter Jr., auf ihn wurden ungewöhnlich hohe Wetten abgeschlossen, was dem System unter anderem des Sportwettanbieters DraftKings aufgefallen ist. Und zwar geht es im Einzelnen um die Partien am 26. Januar und am 20.03. Ich muss ein bisschen erklären, es gibt ja da eine verschiedenste Art, auf was man wetten kann. Natürlich kann man auf Spiele wetten, wie die ausgehen etc. Es gibt aber auch Over-Under-Wetten bei Spielern. Ja, da legt der Buchmacher fest, was ich in dem Fall, ich weiß nicht, wo es lag, sich Over-Under, sich 10,5 Punkte, 5,5 Rebounds. Und dann kannst du wetten, macht der Spieler, in dem Fall Jontay Porter, mehr als diese 10,5 Punkte in diesem Spiel oder weniger. Oder mehr als 5,5 Rebounds oder weniger. Und das ist normal, das gibt es bei jeder Partie, das ist nichts Ungewöhnliches. Aber es gibt eben, das macht die Liga auch, aber die Sportwettanbieter natürlich nochmal mehr. Es gibt da dann eine Data Scientists, die schauen, gibt es hier irgendwelche Anomalitäten? Passiert hier irgendwas? Kommt irgendwo Geld rein, kommt irgendwo Wetten rein, die man so nicht unbedingt erwarten konnte? Und dann kann man draufschauen und gucken, okay, warum ist das so? Warum ist das hier passiert? Und in dem Fall war es so, dass in diesen beiden Partien halt mehrere Kundenkonten versucht haben, Wetten von $10,000 bis $20,000 abzuschließen auf das Under von Jontay Porter. Also auch jetzt ein Spieler, der nicht unbedingt groß im Fokus steht und wo es jetzt auch keine großartigen Anzeichen gab, dass der irgendwie verletzt ist oder ähnliches. Und in diesen beiden Partien, in denen diese verdächtigen Wetten platziert wurden oder platziert werden sollten, hat er beides Mal das Under halt kassiert, weil beim ersten Spiel ist er aufgrund einer wieder aufgetretenen Augenverletzung früher rausgegangen. Und beim zweiten Mal ist er nach wenigen Minuten vom Platz da gesagt, er fühlt sich nicht gut. Das war dann halt eine Illness, stand dann im Boxscore. Das ist alles sehr, sehr verdächtig. Natürlich gilt auch hier, ne, im Zweifel für den Angeklagten. Aber die Liga schaut sich dieses ganze Ding jetzt an. Die Sportwettanbieter natürlich auch. vielleicht fragt ihr euch noch 10.000, 20.000 Dollar. Das klingt aber eine Menge für eine Wette auf so einen relativ unbekannten Spieler. Das stimmt. Normal bei Over-Under-Wetten ist das Limit 1.000 oder 2.000 Dollar. Von daher, das scheint wirklich eine ganz, ganz schwerwiegende Sache hier zu sein. Und wenn das passiert, natürlich, ne, Sportwetten für Spieler, für offizielle Trainer etc. sind verboten. Das hat nicht direkt, wenn man das gemacht hat, jetzt Liga-Ausschluss zur Folge. Aber es gibt natürlich Sanktionen, die dann greifen. Und man darf sehr gespannt sein, wie das weitergeht. Und ich will es jetzt nicht zu weit spinnen, aber das ist der Bruder von Michael Porter Jr. Ich will ihn da gar nicht mit den Sippenhaften nehmen oder so. Nur die Frage ist natürlich, wenn jetzt irgendwas passiert mit seinem Bruder, hat er vielleicht auch Einfluss auf Michael Porter Juniors Psyche für den Rest der Saison. Keine Ahnung, werden wir sehen müssen. Auf jeden Fall, die Story wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten. So, bevor wir zum Thema der Woche kommen, und das ist diese Woche die Free Agency 2024, einmal kurz Werbung. Komm kurz zusammen. Ich möchte euch mal wieder was über Urban Sports Club erzählen. Meine persönliche Fitnesslösung, ihr habt es vielleicht jetzt gesehen, ich konnte es auch mal kombinieren jetzt halt mit Quality Time mit der Tochter. Wir waren in so einem Jump XL, heißt das, in so einem Trampolin-Etablissement, was ich wirklich zum eigentlichen nutzen wollte, mit der Kleinen ein bisschen Zeit verbringen. Auf der anderen Seite wollte ich auch ein bisschen meine Balance trainieren, weil das ein Ding ist, das man im Alter ja auch verliert, wenn man nichts dran arbeitet. Und habe da auch wirklich den Muskelkaterpreis bezahlt. Aber darum geht's gar nicht. Ich meine, das ist, sagst du, meine persönliche Lösung. Da gehe ich pumpen. Wenn ich auf Terminen bin, versuche ich immer irgendwie zu gucken vorher, wo ist ein USC-Partner. Ah, okay, alles klar. Kann ich da hingehen für ein Workout? Das ist eigentlich ist immer super easy und immer nice. Aber vielleicht ist es auch was für euch und nicht nur für euch privat, sondern auch vielleicht für euren Arbeitgeber. Denn es gibt auch eine Firmenfitnesslösung beim Urban Sports Club. Das gilt für kleine Unternehmen genauso wie für große Konzerne. Und da ist natürlich dann auch all das drin, was ich so als Privatmann erlebe. Also ihr als Arbeitnehmer könnt ihr natürlich auch vollkommen flexibel einfach an eurer Gesundheit, eurer Fitness arbeiten. Könnt auch mal solche Sachen mitnehmen, wie gesagt, wie mit der Tochter vielleicht in den Trampolinpark gehen oder einfach mal ins Schwimmbad. Von daher, haut doch einfach mal euren Arbeitgeber an. Hey, das ist eine coole Sache. Du kriegst motiviertere Arbeitnehmer, du kriegst vielleicht auch gesündere Arbeitnehmer. Da gibt es auch Förderprogramme etc. Checkt mal aus, auch auf urbansportsclub.com. Und würde mich freuen, wenn das was für euch ist, wenn ihr auf dem Weg dann vielleicht auch den Urban Sports Club für euch entdeckt. Kommen wir zum Thema der Woche. Free Agency 2024. Warum jetzt denn schon Free Agency? Warum denn nicht All-NBA-Teams oder Awards oder so? Das können wir alles machen, wenn der April. Da heißt, ich würde heute gerne schon mal für die von euch, die vielleicht langsam beginnen auszuchecken, weil sie sagen, okay, also Play-In ist jetzt auch vorbei und irgendwie meine Truppe rumpelt sich da nur ein zurecht. Wann draften wir eigentlich? Oh, jetzt habe ich auch mal die Mock-Drafts angeguckt. Irgendwie, ich kenne da keinen, da scheint ja auch wie kein Superstar dabei zu sein. Ich möchte ein bisschen Hoffnung machen, wenn ich das überhaupt kann. Das ist nämlich eine große Frage bei der Free Agency 2024. Gibt es da überhaupt Spieler, die eine Franchise, die am Boden liegt, also mal in Rekordzeit wieder nach oben bringt? Oder gibt es zumindest Spieler, die einem wirklich helfen können, wenn vielleicht man ein, zwei Akteure entfernt ist vom ganz großen Wurf, da einfach ne, den nächsten Schritt zu machen? Und ja, deswegen habe ich mich entschieden, hey, ich guck mal, hoopsite.com ist da halt eine gute Anlaufstelle, weil die einfach das ganze Jahr ihre Listen da haben, ne, immer die Top, was ich, 20 Free Agents auf jeder Position. Ja, die denken noch in Positionen. Auch stellenweise ein bisschen abenteuerlich. Zwar schauen sie Buddy Hield da nur als Small Forward, Emmanuel Quickly nur als Shooting Guard. Aber egal. Ich dachte mir, ich gehe einfach mal durch, bringe euch mal die Namen näher und gebe euch ein bisschen Überblick, was da jetzt geboten ist oder was auch nicht geboten ist. Denn das muss man auch, glaube ich, an dem Punkt direkt mal sagen. Naja, wenn alles so läuft, wie man das sich so vorstellt, dann würde es mich sehr, sehr wundern, wenn wir einen Sommer erleben, wo es ja einen Wechsel eines Superstars als Free Agent gibt, der wirklich eventuell sogar das Titelrennen beeinflussen könnte. Mit einer Ausnahme, aber da kommen wir nachher zu. Ansonsten ne, muss man auch direkt vorweg schicken, das neue CBA hört ja nicht auf zu greifen, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt ja auch so ein paar Statuten, die wurden erst ein bisschen später eingeführt. Und natürlich wissen wir auch da noch nicht wirklich, wie diese Second Apron Nummer, also ne, dass es diese zweite Look zur Steuergrenze gibt, dass es da diese Strafen gibt, inwiefern das Auswirkungen hat, auch gerade auf die NBA-Mittelklasse. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir einige, die jetzt sehen werden, einige Spieler sehen werden, die vielleicht nicht das Geld bekommen, was sich für uns, ne, wenn wir ihre Leistung so im Kopf haben, richtig anfühlen würde. Von daher bin ich sehr gespannt. Und ich glaube, in der Mittelklasse könnte dieses Jahr vielleicht was gehen, dass man da vielleicht ein Schnäppchen bekommt, dass man einen Spieler bekommt, der einem helfen kann. Bei den Stars finde ich es aber schwierig, Leute zu finden, die wirklich Teams weiterhelfen können. Aber wir gehen noch mal nach Positionen durch. Auf Point Guard. Vielleicht mittlerweile ist es die wichtigste Position, wahrscheinlich nicht, aber eine der wichtigsten. Aber du brauchst natürlich einen Ballhändler, der den Ball nach vorne bringen kann, der einen Dreier werfen kann, der das Pick and Roll laufen kann. Gibt es hier denn Superstars, die zu haben sind? Ehrlich gesagt, nein. Natürlich, wir haben James Harden, der wird Free Agent. Das war ja ein großes Thema des vergangenen Saisons, des vergangenen Sommers. Dass der in L.A. bleiben wird, dass er da sein Geld bekommen wird. Da können wir von ausgehen. Dass er zu viel Geld bekommen wird, davon können wir auch ausgehen. Aber dass der im freien Markt wirklich landet, das sehe ich nicht. Sonst hätten die Clippers ihn nicht verpflichtet. Von daher können wir den Namen wahrscheinlich auch schon wieder streichen. Aber there is a chance. Dann haben wir mit Jrue Holiday jemanden, der natürlich gerade erst gewechselt ist. Das wisst ihr, wenn ihr euch zurückerinnert an den Sommer 2023. Er hat eine Player Option. Er hat ja mal gesagt, er würde den Vertrag, den er jetzt hat, zu Ende spielen und dann in Rente gehen. Dann gab es zwischendurch wieder andere Aussagen. Er hat eine Spieleroption aufs kommende Jahr. Ich gehe davon aus, dass er die in Boston halt zieht und da auch bleibt. Von daher glaube ich nicht, dass der zu haben ist. Ähnliches gilt für Emmanuel Quickly, Restricted Free Agent. Sie wollten ihn haben in Toronto. Zwar mit RJ Barrett. Die Top-Zahlen, die er so die ersten paar Spiele aufgelegt hat, die sehen wir vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt. Aber Toronto scheint ja eh einiges im Argen zu liegen. Mal gucken. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er nicht dort weiter beschäftigt wird. Restricted Free Agent, ihr wisst das. Die Raptors können mit jedem Angebot leicht ziehen. Dann muss Quickly trotzdem in Toronto bleiben. Ich denke, er bleibt da. Ich denke, er kommt nicht unbedingt in den freien Markt. Ich glaube nicht, dass irgendwer ihm ein Riesenangebot macht, wo jetzt die Raptors sagen würden, okay, das ist uns ein bisschen zu rich. Ich denke mal, das ist mehr oder weniger durch. Dann haben wir zwei Point Guards aus L.A., D'Angelo Russell und Russell Westbrook, beide eine Player Option nächstes Jahr. Russells Leistung ist natürlich nicht schlecht bisher. Man hat ja gerade auch Nick Van Exelen kassiert mit dem Dreierrekord der Lakers, also in einer Saison. Bin gespannt. Ich denke mal, er würde sicherlich gerne auch einen längerfristigen Vertrag haben. Mal gucken, ob der jemand um die Ecke kommt. Aber das würde es schon brauchen, damit er halt diese Spieloption nicht zieht. Bei Westbrook ist was anderes. Geld hat er genug verdient. Ich glaube, er will auch mit den Clippers in die neue Arena gehen. Zieht er dann die Player Option oder unterschreibt er einen neuen, kleineren Vertrag? Werden wir abwarten müssen. Aber die Rolle, die er jetzt spielt, die wird er sowieso, egal wohin geht, spielen. Er will jetzt nicht eine Rolle bekommen, wie er sie in Oklahoma City hatte. Da bin ich mir relativ sicher. Von daher, ich denke, auch da wird es keine Veränderung geben. Deshalb müssen wir vielleicht eher so als ersten wirklichen Point Guard auf der Liste hier, der wechseln könnte und vielleicht helfen könnte, über Tyus Jones sprechen. Solider Mann, kommt aber dann eher von der Bank. Mal gucken, was da geht. Spencer Dinwiddie, ich lege mal den Namen jetzt vor, Spencer Dinwiddie, Markelle Fultz, auch keine Jungs, die unbedingt starten sollten in der NBA. Reggie Jackson hat eine Spieleroption, aber da müssen wir eh mal gucken. Er hat auch dieses Jahr okay Leistung gebracht, aber auch nicht wirklich mehr. Kyle Lowry ist ja alt, Pat Beverly wird eh rumgereicht. Ihr merkt, auf der 1 ist da relativ wenig zu haben. Kommen wir zu den Shooting Guards. Buddy Hield, der wurde ja von den Sixers geholt. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie ihn auch natürlich als Free Agent weiter verpflichten wollen. Sie haben eine Menge Cap Space. Ich glaube nicht, dass sich da anderweitig was tun wird. Sie brauchen die Shooter rund um Joel Embiid, von daher, das dürfte eigentlich schon mehr oder weniger in Stein gemeißelt sein. Malik Monk, das ist natürlich eine interessante Personalie. Für mich wahrscheinlich der Best Six Man, wenn ich kurz mal nachdenke. Ja, nagt nicht drauf fest, was ich dann vielleicht in 2 Wochen erzähle, aber das ist einer, ich habe ihn jetzt letztes Jahr auch in L.A. erleben dürfen. Das ist einer, der wie gemacht ist für diese Best Six Man Rolle. Energetischer Scorer, ist das richtige Wort? Ja, glaube schon. Aber der könnte natürlich Begehrlichkeiten anderswo wecken. Aber Sacramento kann ihn halten. Ich denke, Vivek Grande, wäre auch ein Fan von ihm. Würde davon ausgehen, dass er bleibt. Aber wer weiß. Bruce Brown, der hat eine Teamoption. fragt sich, wird die gezogen? Aber ich denke eigentlich schon. Ich denke, Bruce Brown ist ein so begehrter Spieler in der Liga, dass er mit Sicherheit entweder bei den Raptors da jetzt dieses Jahr weiter dann beschäftigt wird oder aber getradet. Und ich würde mir eher fast sogar vorstellen, dass er getradet wird, weil ich denke, er kann ein Team in Rebuild natürlich auch helfen, aber er kann ein Team, was wirklich den nächsten Schritt machen in Richtung Meisterschaft, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr helfen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Masai Ujiri für Bruce Browns Dienste da vielleicht einiges in Land ziehen dürfte. Klay Thompson, auf den Namen hat der eine oder andere vielleicht schon gewartet. Keine Ahnung, was da passieren wird. Ich meine, die Warriors stehen eher an dem Punkt, wo man sagen muss, naja, was wollen die eigentlich machen? Egal, ob sie jetzt das Play-In erreichen oder nicht. Das ändert ja eigentlich nichts daran, dass diese Mannschaft so keine Perspektive hat in Richtung Titel, in Richtung tiefe Playoff-Läufe. Also ändert es überhaupt was daran, ob man jetzt Thompson halten will oder nicht? Wie man überhaupt diese Mannschaft halten oder zusammenhalten möchte die nächsten Jahre. Also, dass er das große Geld bekommt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Im Endeffekt finde ich, das gibt es zwei Wege jetzt, die für mich realistisch erscheinen. Zum einen, dass man mit ihm sich hinsetzt und man sich tief in die Augen schaut und sagt, pass auf, also wir haben einfach mit diesen neuen Regeln das Geld nicht so locker sitzen. Ja, wärst du vor 2-3 Jahren eine Free Agent geworden, dann hätten wir natürlich die Kohle gegeben, aber jetzt ist einfach das Problem, dass es einfach, dass das Selbstmord ist sportlich, wenn wir das machen. Und deine Leistung natürlich auch zuletzt, jetzt auch wenn sie wieder besser waren, aber dann eher von der Bank nicht mehr dieses Geld rechtfertigen. Also, wir legen dir keine Steine in den Weg, wenn du woanders hin willst, alles gut, wir können auch über seine Trades reden, wenn es Teams sind, die irgendwie über dem Salary Cap liegen. Wir würden auch da dieses andere Team nicht über den Tisch ziehen wollen. We wanna do right by you, wie es so schön heißt. Entweder du kriegst bei uns einen Mittelklasse-Deal oder schick dich gerne irgendwo anders hin. Ich glaube, das sind die beiden Möglichkeiten, die wir da jetzt sehen. Ich sage andere Möglichkeiten, was ist mit den Lakers? Ich meine, brauchen die Lakers noch einen älteren Spieler? Wahrscheinlich nicht, aber Shooter können sie nicht mal gut gebrauchen. Mal schauen, sein Vater ist da ja der Announcer. Wir werden es sehen, aber dieser große Vertrag, was ich 30, 40 Millionen, das wird es für Klay Thompson sicherlich nicht geben. Grayson Allen aber, der kann sicherlich darauf einstellen, dass er ein paar Angebote bekommt von Teams, die vielleicht nicht unbedingt parat hatten, dass der so gut funktioniert, wie er das momentan in Phoenix halt tut. Und da muss man natürlich abwarten, dann welcher Titelfavorit oder welches Playoff-Team hat das meiste Geld übrig. Und dann kann es gut sein, dass die dann Grayson Allen anheuern können. KCP, also Kentavious Caldwell-Pope, hat eine Player-Option. Da würde ich von außen sehen, in Denver bleibt. Das ist ja einfach, oder scheint zumindest von außen ein Team zu sein, was zusammenhält. Es ist in seinem Fall jetzt auch nicht so, dass, wie bei Bruce Brown damals, dass sie einfach nicht mit der Kohle nicht halten können. Obwohl man natürlich auch gucken muss, wie die Richtung Salary Caps alles navigieren wollen. Aber ich würde mich schon wundern, wenn KCP dort nicht bleibt. Einfach weil er auch ist er unersetzlich, das vielleicht nicht, aber er ist ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Truppe dort. Mal ein bisschen schneller jetzt. Malik Beasley, Alec Burks, D'Anthony Melton, Gary Trent Jr., Taylor Horton Tucker sind alles Free Agents. Also unrestricted, alle Mann, können alle helfen. Die einen mit dem Wurf, die anderen mit der Defense oder der Athletik. Großen Unterschied machen wahrscheinlich alle nicht. Eric Gordon hat eine Player Option. Da würde ich von ausgehen, dass er die zieht. Sonst wäre er vielleicht vergangenes Jahr auch nicht nach Phoenix gegangen, zu dem Tarif, wo er dahin ist. Kommen wir zu den Small Forwards. Und da findet sich jetzt für meine Begriffe der eine Name, von dem ich denken könnte, dass er eventuell wirklich der Transfer des Sommers sein könnte und der Spieler, der eventuell auch das Titelrennen nächstes Jahr als Free Agent maßgeblich beeinflusst, vielleicht sogar der Einzige. Paul George. Wir haben Kawhi Leonard gesehen, wie er einen neuen Vertrag bekommen hat. Ich habe gerade schon über James Harden gesprochen. Paul George hat eine Spieleroption. Kriegt ja auch einen neuen Vertrag. Wenn sie jetzt hundertprozentig überzeugt wären davon, dass sie ihm den geben wollen, hätte er den nicht schon bekommen, genau wie Kawhi Leonard. Das hat mich damals schon ein bisschen aufhorchen lassen und ich bin weiterhin der Meinung, dass das keine ausgemachte, sichere Sache ist, dass er bei den Clippers halt bleibt. Und wenn er nicht bleibt, dann kann man sich natürlich überlegen, welche Teams haben denn nächstes Jahr Capspace und welche Teams sind denn dann vielleicht auch in der Lage, jemanden wie Paul George zu holen, im Sinne von, dass sie ihn auch nicht nur mit Geld locken können, sondern indem sie sagen können, hey, pass mal auf, ey, ne, hier nächstes Jahr, wir wollen ganz oben angreifen, wir haben Capspace für dich und wir würden einfach ganz gerne mit dir zusammenarbeiten und dich einkaufen. Und wenn man guckt, und da gibt es ja bei sporttrack.com diese schöne Liste mit Projected Practical Capspace, also im Endeffekt, was hätten die denn für Capspace, wenn sie denn ne, ihre Free Agents, also die jeweiligen Teams, die da in den Sommer gehen, wenn sie auf die Rechte an die verzichten, blablabla. Also wie viel Platz können die denn im Salary Cap freischaufeln? Da stehen für den kommenden Sommer die folgenden Teams ganz vorne. Und ich fange mal, wo fange ich denn mal an? Ich fange mal bei Team Nummer 6 an. Ich sage nicht, dass es überall wirklich total realistisch ist, dass sie das bekommen, aber ich sage nur, an Platz 6, die Oklahoma City Thunder mit 41,7 Millionen, die Toronto Raptors an Platz 5 mit 43,4 Millionen, die Utah Jazz mit 54,9 Millionen, dann auf dem Treppchen Orlando mit 62,3 Millionen, auf Rang 2 die Detroit Pistons mit 72,9 Millionen und auf Rang 1 der ja, potenziell Big Spender im kommenden Sommer, die Philadelphia 76ers mit 76,8 Millionen Dollar. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier nicht ins Detail, wo das wirklich sinnvoll ist, dass sie auf die ganzen Rechte verzichten, dass sie dann diese Capspace frei haben. Aber Philly, bei Philly wissen wir, dass die Strategie von Daryl Morey von vorne bis hinten war, in diesem Sommer Capspace zu haben, eben für einen großen Fisch. Wir wissen, dass er die Stars will. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu sagen, Tyrese Maxey, Paul George und Joel Embiid, das ist eine Achse, die zusammenpasst. Nochmal, keine Ahnung, was da passiert. Das ist eine Möglichkeit, wenn Paul George sich entscheidet zu wechseln, dann wäre das natürlich ein absolutes Fund, wenn er nach Philly gehen würde. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, keine großen Connections nach Philadelphia. Aber wie gesagt, dass er die Verlängerung nicht bekommen hat, das fand ich bemerkenswert. Warten wir ab, würde ich mich aufs Fenster lehnen wollen und sagen, da wird nichts passieren. Klar gibt es diese Möglichkeit mit Bronny James in der Draft. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass er den Lakers den Rücken kehrt, wenn sie denn nicht selber auch Bronny James draften oder als Free Agent holen. Ich denke, er wird da bleiben und den neuen Vertrag unterschreiben, was ja auch schon vielerorts berichtet wurde, dass das sein Hauptanliegen ist, da nochmal richtig abzucashen. OG Anunoby, bin ich mir sicher, dass er die Spieleroption auch nicht nimmt und dann aber in New York unterschreibt. Sonst hätte man diesen Trade nicht gemacht. Und dann kommen wir zu zwei namhaften älteren Spielern auf dem Flügel, die durchaus noch helfen können. DeMar DeRozan kann eher mehr helfen. Gordon Hayward wahrscheinlich eher weniger helfen. Aber das sind zwei Namen, die vielleicht für kleines Geld irgendwo anschließen könnten und noch ein bisschen Leistung bringen. Gerade DeRozan finde ich interessant, weil er durchaus natürlich noch Mannschaften helfen kann. Mit seinem Scoring, mit seinem Playmaking mittlerweile ja auch. Finde ich nach wie vor einen guten Mann, vor allem für einen kleinen Tarif. Und bei Hayward, ja. Da würde ich nicht viel Geld investieren wollen, einfach weil der Verletzungshistorie natürlich einfach auch sehr, sehr hoch ist. Ansonsten haben wir Restricted Free Agent mit Sadiq Bey, Caleb Martin hat eine Player-Option, Isaac Okoro Restricted Free Agent, Kelly Oubre, Royce O'Neal sind ebenfalls zu haben. Ansonsten die vielleicht ein bisschen größeren Forwards, Pascal Siakam, auch da den Trades hätte es nicht gegeben, wenn es da nicht einen klaren Backdoor-Deal gibt mit den Pacers, da wird er bleiben. Aber Tobias Harris und Miles Bridges, zwei interessante Leute, die helfen können. Da darf man gespannt sein, wie viel Geld die dann bekommen auf dem freien Markt. Obi Toppin und Patrick Williams sind Restricted Free Agents. Mal gucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass beide dann eher weniger Geld vielleicht in ihre Richtung geschossen bekommen. Vor allem bei den Pacers mal abwarten. Da gibt es einige Free Agents. Auch Jalen Smith zum Beispiel ist ein Free Agent dort. Mal gucken, was da passiert. Dann Kyle Anderson, Kevin Love, Torian Prince, Jay Crowder. Je nachdem, was man braucht, da kann man sich da vielleicht bedienen. PJ Tucker, eine Player-Option, nach allem, wie das da gelaufen ist, jetzt oder momentan läuft bei den Clippers, kann ich mir gut vorstellen, dass er die eventuell nicht zieht, wenn er weiß, ein anderes Team holt ihn dann für ähnliches Geld oder dass er dann getradet wird von den Clippers. Mal schauen. Und Precious Achiuwa, schwieriger Name, der wird Restricted Free Agent. Die Center noch zur Vollständigkeit, der Vollständigkeit halber. Niklas Claxton, Jonas Valanciunas, Isaiah Hartenstein, Andre Drummond, Dario Saric, Daniel Theis, Mason Plumlee, Luke Kornet und Bol Bol habe ich mal rausgeschrieben. Claxton will natürlich einen großen Zahltag. Frage ist halt bei den Nets, macht es Sinn, ihm das Geld zu geben, wenn man eigentlich mit der Mannschaft so nirgendwo hingeht? Schwierig. Valanciunas, denke ich, ich will nicht sagen, ist unersetzlich für die Pelicans, aber ich denke, sie brauchen seine Präsenz und seine Härte halt schon. Hartenstein hat sich total etabliert. Der wird sicherlich einige tolle Angebote bekommen, aber ich würde mich wundern, wenn die nix hingehen lassen. Drummond, Saric, Theis, Plumlee, Kornet sind alles Spezialisten und Bol Bol ist wie so mehrere Arten, glaube ich, und Weisen Spezialist. Mal gucken, wer die holen möchte. Alles in allem, aber wie gesagt, eine Free Agent und Free Agent Jahrgang, der zu wünschen übrig lässt. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich würde ich sagen, ist dieser Sommer dann eher einer, wo, wenn die Draft mittelmäßig ist, sage ich mal, dieser Jahrgang auch eher mittelmäßig, wahrscheinlich sind dann Trades der beste Weg, um sich zu verstärken. Und vielleicht können wir uns da über eine gesteigerte Aktivität in den Monaten nach den Finals freuen. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Und da gönnt die NBA in dieser Woche wieder einiges. Heute, am 27. März, 0.30 Uhr, Warriors bei den Heat. Wie gesagt, wir werden in der Arena sein mit dem Trip. Warriors müssen gewinnen. Heat, ja, nach bitteren Auftritt gegen die Pelicans mit einem Statement gegen die Cavs. Mal gucken, wie sie sich heute präsentieren. Sagt das um 0.30 Uhr. Oder um 1 Uhr die Thunder bei den Pelicans. Sehr interessantes Spiel. Zwei junge Teams, also meine absoluten Lieblingsteams dieses Jahr, auch gerade die Pelicans jetzt, nachdem ich sie auch live gesehen habe, einfach nochmal, ich habe das mit irgendwem, glaube ich, aus dem Trip auch besprochen, dass ich meinte, wenn man überlegt, Herb Jones, Trey Murphy, José Alvarado, vergesse ich noch, Najee Marshall heißt er, ne, glaube ich, und Larry Nance. Also wenn man solche fünf Ersatzjungs hat, also Ersatz im Sinne von abseits der Stars für deine Rotation. Also ich finde es so krass, dass du die fünf eigentlich jeder Mannschaft geben kannst, komplett. Und keine Mannschaft würde sagen, nein, die brauchen wir nicht, die wollen wir nicht haben. Also wirklich, das ist ein wahnsinnig gut zusammengestelltes Team. Wahnsinnig viel Länge auf dem Flügel, lange Arme, Spannweite, einfach überragend. Bin gespannt, wie die gegen die Thunder heute Nacht aussehen. Also bei euch ist ja heute Nacht, bei uns ist ja heute Abend. Oder um 3 Uhr heute, auch da geht es um einiges, die Mavs zu Gast bei den Kings. Jetzt wird einer oder vielleicht fragen, Moment mal, also worum soll es denn da gehen? Ist denn im Westen nicht wie alles entschieden außerhalb von Golden State und Houston? Mitnichten. Sacramento gegen Dallas, beide 42 Siege, beide 29 Niederlagen. Da geht es darum, könnte schon Endspiel sein, wer vielleicht dann den Playern aus dem Weg geht. Auf Platz 6. Von daher, Mavs-Fans sollten sich da den Wecker stellen. Kings-Fans natürlich auch. 28. März um 0 Uhr. Die Warriors bei den Magic. Die Warriors gehen Back-to-Back. Wie gesagt, wir fahren mit dem Bus hinterher und gucken dann, was sie gegen die Wagner-Brüder und Co. machen. Und um 1 Uhr dann Rockets bei den Thunder. Auch da. Ne? Jetzt können die Rockets mal zeigen. Halten sie sich wirklich nur schadlos an den Habe-Nichts in der Liga? Oder können die auch gegen die Top-Teams in der Western Conference bestehen. Auch das sind natürlich die Siege, die man gerne mitnimmt, wenn man am Ende ein Team überholen möchte in der Tabelle. Um 3 Uhr dann Suns gegen Nuggets. Jetzt kann man nicht unbedingt sagen, dass die Suns sich zuletzt mit Ruhm bekleckert haben. Ne? Auch gerade die Niederlage gegen die Spurs. Aber gegen die Nuggets, da wollen sie natürlich ihren besten Basketball zeigen und Nikola Jokic zu sehen. Das macht immer Spaß. 29. März, da ist es ein bisschen ruhiger. 1 Uhr Bucks gegen Pelicans. Würde ich auch sagen, übereinschalten. Bucks mit einem klaren Aufwärtstrend in einigen Bereichen, aber auch gar nicht. Da lohnt es wirklich jedes Spiel mal drauf zu schauen. 30. März, dann wieder vollgepackt, ist der Samstag, um 1 Uhr Suns gegen Thunder, um 2 Uhr Wolves gegen Nuggets, also richtig, richtig, richtig Sache in der Western Conference, und um 3 Uhr Mavericks gegen Kings. Moment, habe ich das eben nicht schon mal gesagt? Ja, direkt zweimal. Also auch da geht es wirklich um Hauptsache irgendwie das Play-In nicht spielen müssen. Aber, deutsche Primetime, 22 Uhr, Celtics gegen die Pelicans. Auch das ein tolles Duell, hoffen wir, dass Jrue Holiday, der hatte gerade diesen Dead Arm, also sein Arm irgendwie, wurde ja dann so in so einem Block, hart getroffen an der Schulter und irgendwie der Arm ist ein bisschen taub. Hoffen wir, dass das irgendwann bald mal zu Ende ist. Derek White, dass der wieder dabei ist, mal gucken. Checken wir vorher mal, wer alles available ist. Um 23:55 Uhr, die Kollegen von RAN fangen da an mit der Berichterstattung von Grizzlies gegen die Magic. Und am Sonntag gibt es nur ein Spiel zur Primetime, das ist um 21 Uhr die Cavs bei den Nuggets. Um 21 Uhr beginnt dann Jump RAN und danach das Spiel direkt. Das Spiel selber beginnt dann um 21.30 Uhr. Und sonst noch 1. April, kein Scherz, jeweils um 1 Uhr Thunder gegen die Knicks und die Mavs gegen die Rockets. Google des Tages. Ich habe an anderer Stelle schon über das Albert-Schweitzer-Turnier gesprochen. Das beginnt am 30. März. Ich bin da noch hier, das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass ich unter der Woche nochmal nach Mannheim fahren kann. Aber wenn ihr es nicht schafft, und auch wenn ich das nicht schaffe, fear not, der DBB hat auf youtube.com/dbb-basketball ja eh schon eine relativ coole Seite und ein cooles Konto, da kann man auch gerne mal abonnieren. Aber sie zeigen im Livestream die Spiele vom Albert-Schweitzer-Turnier. Von daher, da lohnt es sich auf jeden Fall, dabei zu sein und einzuschalten und den besten U18-Basketball der Welt, ohne die Amerikaner, glaube ich, dieses Mal, aber den Rest hier anzuschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne, das war's hier aus Miami. Ich werde jetzt, ehrlich gesagt, mich gleich umziehen und rausgehen bis auf den Freiplatz. Dann gibt's ja den Fragen-Livestream. Könnt euch darauf freuen, ab 20 Uhr. Ich weiß, parallel zum Fußball, aber da muss der DFB mit klarkommen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hello. Look at this. Dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss.